Noch einmal herzlich willkommen zur Reformationskonferenz 2022. Und ja, wir haben ein großartiges Thema heute. Ein Thema, das ehrlich gesagt größer nicht sein könnte. Das Thema dieser Konferenz lautet unser dreieiniger Gott. Und vielleicht standet ihr schon mal am Fuße eines sehr hohen Berges. Und wenn man von unten hochschaut, Dann sieht man gar nicht die Bergspitze, weil sie so in Wolken gehüllt ist. Und man kann nur erahnen, wie weit es noch über die Wolken hinausgeht. Oder ich stand bestimmt schon mal am Ufer eines Meeres und habe zum Horizont geschaut und festgestellt, da wo meine Sicht endet, endet noch nicht das Meer. Und so ähnlich ist es mit diesem Thema. Unser dreieiniger Gott. Wir bekennen gleich zu Beginn, dieses Thema ist viel zu groß für uns. Dieses Thema ist viel zu groß für diesen Tag. Für unser ganzes Leben. Ja, dieses Thema, es wird uns in alle Ewigkeit beschäftigen und wir werden es niemals ganz ausschöpfen. Wir können gar nicht alles sehen und verstehen, nicht alles betrachten und erforschen, was dieses Thema alles hergibt. Aber Robert Gunzmann, mein Mitältester, er sagte neulich in der Gebetsstunde, er habe festgestellt, dass dieses Thema ja von 1. Mose bis Offenbarung geht. Also auch die ganze Schrift, die ganze Bibel, sie zeigt uns dieses Thema auf in so vielen verschiedenen Facetten. Und wir könnten uns in so vielen Einzelheiten, in so vielen Details, in so vielen einzelnen Aspekten vertiefen. Es umfasst alles, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat. Und vielleicht geht es nun euch auch so wie vielen Christen mit dem Thema der Dreieinigkeit. Ja, es ist ein großer Konsens. Es gibt gar nicht so viele Lehren, wo sich doch die verschiedenen Denominationen ziemlich einig sind. Aber ja, wir bekennen und glauben, dass die Lehre der Dreieinigkeit richtig ist. Das ist eine der Grundlehren des christlichen Glaubens. Und bei all den Unterschiedlichkeiten, bei all den verschiedenen theologischen Entwicklungen und Richtungen ist das doch etwas, was alle, die sich zum Christentum bekennen, gemeinsam bezeugen. Aber so richtig verstehen tun wir sie oft nicht. Und wenn uns jemand fragt, warum diese Lehre denn so wichtig ist, diese Lehre der Dreieinigkeit, dann fällt es uns womöglich schwer, da entschlossen darauf zu reagieren und freimütig eine Antwort zu geben. Für viele Christen, für viele Brüder und Schwestern, ist die Dreieinigkeitslehre eher ein abstraktes Prinzip. Eine etwas verwirrende, schwierige Lehre, an die sie glauben, ja, obwohl sie nicht genau sagen können, warum. Warum es wichtig ist. Was es bedeutet. Nun, als Christen halten wir daran fest, aber wir verstehen nicht wirklich, warum es wichtig ist und wie es unser tägliches Leben beeinflussen kann. Und deswegen steht die Idee der Dreieinigkeit erfahrungsgemäß nicht im Mittelpunkt unseres Denkens. Wir beschäftigen uns viel mehr mit anderen Themen, die uns irgendwie näher sind, die uns praktischer erscheinen, von denen wir denken, na, das hat einen größeren Nutzen für mich. Die Dreieinigkeit ist für viele eher von zweitrangiger Bedeutung. Und wird selten zu einer wirklich notwendigen Lehre der Theologie eingestuft. Es ist mehr eine Theorie, die wichtig ist, aber keinen großen Nutzen für uns hat. Warum sollten wir uns also heute die Zeit nehmen, dieses Thema zu studieren oder über seine Auswirkungen nachzudenken? Ist die Lehre der Dreieinigkeit wirklich wichtig für den christlichen Glauben? Und genau darum geht es uns an diesem Tag. um diesen Schwerpunkt wollen wir uns bemühen, um die praktische Bedeutung der Dreieinigkeit für unser Glaubensleben. Und darum heißt das Thema heute nicht die Lehre der Dreieinigkeit erklärt, analysiert und verteidigt, sondern unser dreieiniger Gott, wie wir mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist im Glauben leben. Unser dreieiniger Gott. Und wir wollen beginnen mit der biblischen Grundlage für die Lehre der Dreieinigkeit. Das ist unser erster Punkt. Einer der wichtigsten Grundsätze der Reformation heißt Sola Scriptura. Alles muss an dem Wort Gottes, an der Heiligen Schrift gemessen werden. In dem baptistischen Glaubensbekenntnis von 1689, das wir als Gemeinde bekennen, wird es so erklärt. Der ganze Ratschluss Gottes bezüglich all der Dinge, die zu seiner eigenen Ehre und für die Erlösung, den Glauben und das Leben des Menschen notwendig sind, ist entweder ausdrücklich in der Schrift dargelegt oder eindeutig darin enthalten. Zu ihr darf zu keiner Zeit irgendetwas hinzugefügt werden, weder durch neue Offenbarungen des Geistes noch durch menschliche Überlieferungen. Wer Gott ist und was er von uns fordert, das muss eindeutig in der Schrift zu finden sein. Doch trifft das auf die Dreieinigkeitslehre überhaupt zu? Ist das nicht nur eine Theorie, ein Konstrukt, was irgendwie aufgesetzt wurde? Ist das eine kirchliche Überlieferung von irgendwelchen Konzilien, über die man abgestimmt hat? Nein, wir glauben und bekennen, die Lehre der Dreieinigkeit ist eindeutig in der Bibel enthalten. Und ich möchte diesen Punkt nur kurz darlegen, aber es ist doch eine ganz wichtige Grundlage. Es gibt drei ausdrückliche biblische Lehren, die zusammengenommen eindeutig zu der Lehre der Dreieinigkeit Gottes führen. Die eine biblische Lehre ist, es gibt nur einen einzigen Gott. Das ausdrückliche Zeugnis der Bibel im Alten und im Neuen Testament ist, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Und alle anderen Göttervorstellungen sind Götzen, sind Erfindungen von Menschen, sind Fantasie, sind Machwerk von Menschen. Gott spricht in Jesaja 45, Vers 22, wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. In Römer 3, Vers 30 bestätigt auch der Apostel Paulus, ist Gott der Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Ja, Gott muss der Gott auch der Heidenvölker sein, denn es gibt nur einen Gott. Und diesen einen Gott, den preist er in 1. Timotheus 1, Vers 17 mit diesen klaren Worten, dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jakobus, er bemerkt sogar ausdrücklich in Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Eindeutige, ausdrückliche Zeugnis der Schrift ist, es gibt nur einen Gott. Es gab und gibt nur einen einzigen Gott, den wahren, lebendigen, alleinigen Gott über die ganze Welt. Und die zweite ausdrückliche Lehre der Schrift ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind Gott. Wenn wir nun von Gott in der Bibel lesen, dann fällt uns auf, dass uns jemand vorgestellt wird, der Vater genannt wird und jemand, der Sohn genannt wird und jemand, der Heiliger Geist genannt wird. Und diese drei werden alle mit göttlichen Titeln versehen. Sie werden mit göttlichen Eigenschaften beschrieben und ihnen wird göttliche Anbetung und Ehrerbietung entgegengebracht in der Bibel. Paulus schreibt über den Vater in Philipper 4, Vers 20, unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In Hebräer 1 lesen wir von dem Sohn und von dem Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu Feuerflamme, von dem Sohn aber, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Der Apostel Johannes, er nennt den Sohn auch das Wort, von dem er dann in Johannes 1, Vers 1 bezeugt: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und von dem Heiligen Geist berichtet Petrus in Apostelgeschichte 5, dass Hananias und Sapphira den Heiligen Geist belogen haben, indem sie nicht gegen Menschen, sondern gegen Gott gelogen haben. Und dann ruft er vorwurfsvoll: Warum hast du diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Also indem sie den Heiligen Geist belogen haben, haben sie Gott belogen. Oder in Lukas 1 kündigt der Engel Gabriel an, dass Maria schwanger werden wird, als er dann in Vers 35 sagt: Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchstens wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Vater, Sohn und Heiliger Geist werden in der Bibel Gott genannt. Sie werden alle als ewig beschrieben, als ohne zeitlichen Anfang. Und sie werden jeweils Herr genannt. Ein Titel, der Gott entspricht. Der Vater ist der Herr des Himmels und der Erde. Der Sohn Jesus ist der Herr aller. Und der Herr ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir haben also neben der Tatsache, dass Gott ein alleiniger Gott ist, einige Bibelstellen, die bezeugen, dass der Vater Gott ist, ebenso, dass der Sohn Gott ist, und auch, dass der Heilige Geist Gott ist. Und dann, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind unterschiedliche Personen. Nun gab es schon früh in der Kirchengeschichte den Versuch, diese beiden Zeugnisse der Schrift so zu verbinden, dass man sagt, ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind bloß unterschiedliche Offenbarungen oder unterschiedliche Wirkweisen des einen Gottes. Mal zeigt sich Gott als Vater, mal zeigt er sich als Sohn und mal als Heiliger Geist. So wie das Wasser mal flüssig, mal gefroren oder mal gasförmig sein kann. Oder wie ein und derselbe Mann unterschiedliche Rollen haben kann, mal handelt und spricht er als Ehemann, mal als Vater und mal als Angestellter, je nachdem, in was für einem Umfeld er ist. Obwohl er doch die gleiche Person ist. Nun, die Bibel verneint diese Lehre. Das Fachwort ist Modalismus. Denn Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht bloß verschiedene Eigenschaften oder verschiedene Ausdrucksformen des einen Gottes, sondern unterschiedliche Personen oder Seinsweisen. Das bedeutet, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht verschiedene Rollen oder verschiedene Zustände, sondern es sind verschiedene Personen, die gleichzeitig wirken können. Augustinus, der alte Kirchenvater, er schreibt: Geh zum Jordan und du wirst die Dreieinigkeit sehen. Wisst ihr, was er damit meint? Er meint den Bericht von der Taufe Jesu im Jordan. In Matthäus 3, Vers 16 und 17 lesen wir: Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hier wird berichtet, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist gleichzeitig wirken und auftreten. Es sind verschiedene, unterschiedliche Personen. Sie können gleichzeitig auftreten, wie hier bei der Taufe Jesu. Der Sohn, Jesus Christus, er steigt ins Wasser und er wird getauft. Der Vater redet vom Himmel her. Es ist der Vater, weil er sagt: Dieser ist mein geliebter Sohn. Und der Geist, er fährt auf den Sohn herab wie eine Taube. Alles gleichzeitig. Die drei sind also persönlich zu unterscheiden. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht nur unterschiedliche Namen oder unterschiedliche Erscheinungsformen derselben Person. Und mit diesen drei ausdrücklichen Zeugnissen der Schrift dass es nur einen Gott gibt, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist Gott genannt werden und dass Vater, Sohn und Heiliger Geist drei unterschiedliche Personen sind, kommen wir zu der notwendig in der Bibel enthaltenen Lehre der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind der eine Gott. Nun, das ist durchaus ein Geheimnis, das unseren Verstand übersteigt. Und wir werden es nie ganz ergründen und ausschöpfen. Aber die Bibel lehrt, dass es nur einen Gott gibt. Dieser eine Gott besteht jedoch aus drei verschiedenen Personen. Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben alle dasselbe Wesen. Gott. Aber sie sind unterschiedliche Personen. Der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Geist ist nicht der Vater. Die drei Personen der einen Gottheit sind wesenseins. Das heißt, sie sind alle vollkommen Gott. Keine Halbgottheiten, keine Untergottheiten. Sie sind nicht jeder ein Drittel Gott und nur zusammengenommen ein Gott, sondern sie haben alle das vollkommene göttliche Wesen. Sie haben das gleiche göttliche Wesen, durch das sie als Einheit verbunden sind. Aber Gott ist drei in eins. Durch das gemeinsame göttliche Wesen oder die göttliche Substanz, wie es auch genannt wird, haben die Personen alle die gleiche Macht, Autorität und Herrlichkeit, tragen alle göttliche Eigenschaften in Fülle. Sie sind alle gleich ewig, gleich anbetungswürdig, gleich mächtig, gleich wissend. Gott war schon immer und wird immer ein dreieiniger Gott sein. Denn alle Personen Gottes sind vollkommen Gott und darum auch ewig. Es gab nie eine Zeit, wo Gott der Vater alleine war. Gott war nicht zuerst nur Vater und dann kam der Sohn. Ohne Sohn ist man ja auch kein Vater. Oder ohne Kind. Gott ist seit Ewigkeit der eine dreieinige Gott. Im Taufbefehl aus Matthäus 28 lesen wir, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier finden wir alle drei Personen Gottes erwähnt, aber sie werden zusammengenommen unter einen Namen. Name steht hier im Singular. Tauft sie auf den einen Namen, und zwar des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es sind drei Namen. Es sind nicht drei Namen, auf die getauft werden soll, sondern ein Name, ein Wesen, eine Autorität, ein Gott, zu dem die Gläubigen sich in der Taufe bekennen, wenn sie Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist anrufen. In diesem einen Wesen Gottes bestehen seit Ewigkeit drei gleichwertige, gleichmächtige und gleichherrliche Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist die Lehre von der Dreieinigkeit. Zweitens, die bemerkenswerte Realität innerhalb der Dreieinigkeit. Die Lehre der Dreieinigkeit ist absolut wunderbar. Es gibt viele Religionen, die glauben an eine Vielzahl von Göttern. Aber keiner dieser Götter ist allmächtig oder allwissend oder souverän, sondern er wird durch die Macht und Wirkung der anderen vermeintlichen Götter beschränkt. Ja, dann, wenn irgendwie Chaos in der Welt ist, dann war das halt, weil zwei Götter miteinander gestritten haben und der eine wollte das und der andere wollte das und dann ist halt irgendwie es zu diesem Unwetter gekommen oder zu dieser Katastrophe und diese Vorstellung ist, es gibt einfach so viele verschiedene Kräfte und es ist unvorhersehbar, wie es sich entwickelt, weil keiner dieser Vielzahl der Götter vollkommen mächtig ist, absolut souverän ist, alles lenkt und leitet. Es gibt aber auch einige wenige Religionen, die glauben an einen einzigen Gott, der vollkommene Macht hat und alles geschaffen hat. Doch das Christentum kennt einen dreieinigen Gott. Ein Wesen, drei Personen. Und dieser eine Gott ist absolut souverän, allmächtig, allwissend, ewig, herrlich, heilig und unwandelbar. Er verändert sich nicht. In alle Ewigkeit. Das Bemerkenswerte daran ist, nicht, dass wir das mit unserem Verstand schwer zusammenkriegen, wie so drei Personen in einem Wesen. Die bemerkenswerte Realität der Dreieinigkeit ist, dass es innerhalb des einen göttlichen Wesens echte Gemeinschaft gibt. Gott ist ewig. Er hat keinen Anfang. Irgendwann hat er den Anfang der Zeit markiert und die gesamte geistliche und natürliche Welt geschaffen, inklusive allen Lebens. Alle Tiere und alle Menschen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. So beginnt die Bibel. Doch niemals in aller Ewigkeit war der eine und einzige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, jemals allein. Er war niemals allein, sondern es herrschte immer und unwandelbar eine echte persönliche Beziehung zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir finden schon im Alten Testament einige kleine Hinweise. Zum einen ist das hebräische Wort für Gott Elohim. Das kommt über 2200 Mal im Alten Testament vor. Bemerkenswert aber ist nicht nur, dass es eigentlich ein Plural ist, also Götter. Aber wenn dann beschrieben wird, dass Gott etwas tut, dann ist das Verb im Singular. Also im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und das heißt nicht, im Anfang schufen die Götter Himmel und Erde. Obwohl eigentlich dieses Wort Gott im Plural steht. Und es wird oft und auch zu Recht erklärt, dass hier ausgedrückt wird, Gott ist der Gott über allen Göttern. Ja, also der allerhöchste Gott. Und das ist sozusagen manche sagen, es ist ein plurales Majestatis, ein Plural, der die erhabene Größe, die besondere Macht und Würde darstellen soll. Aber allein in dieser Verbindung zwischen Gott in der Mehrzahl und der Handlung in der Einzahl finden wir einen Hinweis auf die Dreieinigkeit, wie die Kirche schon früh bekannt hat. Denn noch spannender wird es, wenn nicht beschrieben wird, was Gott, was Elohim in oder an dieser Welt tut, sondern wenn er nicht zu den Menschen spricht, sondern es gibt einige wenige Stellen da berichtet uns die Bibel, wie Gott bei sich selbst nachdenkt oder in sich selbst berät, was er tun will. Wir finden das in 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Plötzlich ist hier Plural. Lasst uns Menschen machen. Oder in 1. Mose 3, Vers 22, nach dem Sündenfall. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus. Hier haben wir einmal, was Gott zu sich selbst sagt. Er ist geworden wie einer von uns, und dann heißt es aber, Gott schickte ihn, wieder im Singular. Und dann in 1. Mose 11, Vers 6 und 7, bei dem Turmbau zu Babel. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns, jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer den anderen, des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und noch ein letzter Vers in Jesaja 6, Vers 8. Hier berichtet Jesaja, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Hier spricht Gott mit sich selbst oder in sich selbst. Und tatsächlich nur in diesen Stellen spricht er von uns. Und das Verb ist im Plural. Lasst uns machen, nicht ich will machen. Ganz deutlich finden wir es aber im Neuen Testament. In Johannes 17 schreibt der Apostel das große Gebet Jesu auf, kurz vor seiner Gefangenschaft, vor der Kreuzigung. Ein Gebet Jesu, es wird das hohe priesterliche Gebet genannt, das er persönlich zu Gott, dem Vater, gebetet hatte. Und hier offenbart Jesus etwas von der Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn, noch bevor der Sohn Mensch wurde. Ja, sogar noch bevor die Welt geschaffen wurde. Johannes 17, Vers 5. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus sagt, Vater, ich hatte eine Herrlichkeit bei dir, noch bevor irgendein Mensch geschaffen war. Hier spricht er von einer Gemeinschaft, von einer Beziehung innerhalb des dreieinigen Gottes. Und am Ende des Kapitels in Johannes 17, Vers 24, da heißt es, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus kann zu Gott, dem Vater, sagen, du hast mich geliebt, noch bevor die Welt geschaffen war, noch bevor es irgendeinen Menschen gab. Es gibt einen ganzen Haufen irreführender und missverständlicher Vergleiche für die Dreieinigkeit. Der irische Prediger St. Patrick, er meinte, ein Kleeblatt gebrauchen zu können, um die Dreieinigkeit zu beschreiben. Oder, wie schon gerade erwähnt, manche wollen es mit dem Wasser, Eis und Dampf versuchen. Es sind Versuche, die Dreieinigkeit zu erklären, die aber mehr verdunkeln als wirklich erhellen. Doch Gott hat uns durch sein Wort selbst Vergleiche, also Bilder gegeben, die uns helfen sollen. Und das wird interessanterweise viel zu oft übersehen. Vater und Sohn sind ein bewusstes Wortpaar, die eine Beziehung zwischen der ersten und der zweiten Person Gottes ausdrücken sollen. Natürlich müssen wir bedenken, wenn wir von Gott sprechen, dass er immateriell und ewig ist. Also es geht hier nicht um eine körperliche Zeugung, wie wir es verstehen zwischen Vater und Sohn. Und dennoch soll uns dieser Wortgebrauch von Vater und Sohn lehren, dass es um eine innige, um eine liebevolle und sich gegenseitig respektierende Beziehung geht. Der Heilige Geist zeigt uns, dass die Gemeinschaft geistlich ist und Gott in seinem ganzen Wesen heilig ist. Die Gemeinschaft innerhalb der Dreieinigkeit ist eine Beziehung. Ewig, persönlich, geistlich, heilig. Das heißt, Gott selbst offenbart etwas, was wir, oder betont etwas über die Dreieinigkeit, was wichtig ist für uns zu verstehen. Nicht umsonst offenbaren sich diese Personen Gottes als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Thomas Goodwin, der Puritaner, er bezeichnet die drei Personen als eine Gesellschaft unter sich. Gott ist eine Gesellschaft unter sich, in der vollkommenes Glück herrscht, in dem man sich aneinander freut, verherrlicht und zueinander spricht. Eine bemerkenswerte Realität innerhalb der Dreieinigkeit. Gott hat Beziehung, hat Gemeinschaft in sich selbst. Er hat die Welt nicht geschaffen, weil er so alleine war und unbedingt irgendjemanden brauchte, mit dem er sprechen kann. Gott hat in sich selbst Gemeinschaft. Gott ist in sich selbst Liebe. Drittens, die besondere Bedeutung der Dreieinigkeit für die Gläubigen. Also wir haben uns angeschaut, dass die Lehre der Dreieinigkeit biblisch ist und dass es in Gott sowohl Einheit als auch Vielzahl gibt. Gott ist sowohl allmächtig und vollkommen souverän, Ursprung von allem Sein, doch gleichzeitig hat er Beziehung in sich selbst. Es besteht eine liebevolle, persönliche, heilige Gemeinschaft zwischen den drei Personen der einen Gottheit. Und nun können wir immer noch sagen, okay, es ist biblisch, ja, Und macht das Christentum auch irgendwie einzigartig mit dieser Lehre? Aber was hat das direkt mit mir zu tun? Was macht das für einen Unterschied für meinen Glauben? Oder was würde mir eigentlich fehlen, wenn Gott nicht dreieinig wäre? Der Apostel Paulus endet den 2. Korintherbrief mit einem besonders schönen Segen. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und das Besondere ist nicht nur, dass hier in einem Vers alle drei Personen Gottes genannt werden und damit auch die Dreieinigkeitslehre bestätigt wird. Sie werden alle auf einer Stufe genannt. Das Besondere ist, dass Paulus sagt, diese besonderen Segnungen der einzelnen Personen Gottes, sie sollen alle Gläubigen der Gemeinde sollen sie erfahren. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Die Liebe Gottes des Vaters sei mit euch allen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Es ist nicht nur etwas, was wir glauben und bekennen sollen, dass Gott dreieinig ist, dass Gott Liebe ist und dass in Christus Gnade ist und dass der Heilige Geist eine Gemeinschaft fördert, sondern wir sollen als Gläubige in Beziehung zu dem dreieinigen Gott all diese Segnungen erleben, persönlich erfahren. Wie ist das möglich, dass wir Menschen persönliche Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben können? Nun, es liegt daran, dass Gott persönlich ist. Das heißt, dass er beziehungsfähig und kommunizierend ist. Gemeinschaft bedeutet, ich gebe und nehme, ich tausche mich aus. Hier besteht eine Verbindung. Ein alleiniger Gott, der unwandelbar ist, ist auch unnahbar, unfähig zur Beziehung, unfähig zur Gemeinschaft. Denn er müsste sich verändern, um in Gemeinschaft zu treten. Aber ein Gott, der sich nicht verändert, der ewig derselbe ist, weil er vollkommen ist, aber nur mit Menschen Gemeinschaft haben kann und erst Gemeinschaft haben kann, nachdem er Menschen geschaffen hat, würde sich verändern durch die Gemeinschaft. Weil Gemeinschaft fordert, dass wir in Beziehung treten und uns austauschen und auf den anderen eingehen und lieben und kommunizieren. Doch der dreieinige Gott ist ein persönlicher, ein liebender, ein sich freuender, ein kommunizierender Gott in sich selbst. Von aller Ewigkeit her. Und darum verändert er sich nicht, sondern er bleibt ewig derselbe und kann dennoch echte Gemeinschaft mit uns Menschen haben. Und mehr noch. Die Dreieinigkeit ist nicht nur der Grund, warum Gott selbst Gemeinschaft haben kann, sondern die Dreieinigkeit Gottes ist auch der Grund, warum wir Menschen zu persönlicher Gemeinschaft fähig sind. Denn Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Die Tatsache, dass wir als Menschen untereinander Liebe und Einheit, Friede, Austausch, Kommunikation erleben können, dass wir beziehungsfähig sind, liegt daran, dass Gott ist, wer er ist. Ein persönlicher, ein dreieiniger Gott. Unsere Beziehungsfähigkeit ist ein Abbild der vollkommenen und persönlichen Beziehungsfähigkeit Gottes. Jede Freundschaft, jede Partnerschaft, jede hilfreiche persönliche Verbindung, jede soziale Gemeinschaft, die wir erleben, gründet auf der Realität, dass wir geschaffen sind von einem Gott, der selbst Gemeinschaft in sich hat. Und deswegen uns geschaffen hat, als solche, die Gemeinschaft haben können. Und nun spüren wir so langsam, wie praktisch und nah uns diese Lehre kommt, nicht wahr? Aber es geht noch weiter. Gott hat uns in seinem Bild geschaffen, weil er uns dazu bestimmt hat, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir sind aufgerufen, Gott mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und mit all unserem Verstand zu lieben. So ist das, ist alles zusammengefasst, was Gott von uns Menschen fordert. Das ganze Gesetz ist darin zusammengefasst. Unsere höchste Bestimmung ist, Gott zu verherrlichen und uns ewig an ihm zu erfreuen. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Das ist dein Lebenssinn, deine höchste Bestimmung, das, was dein Leben so wertvoll macht. Und die Bibel verspricht uns auch, dass Gott uns liebt mit der Liebe, die innerhalb der Dreieinigkeit herrscht. In Johannes 15, Vers 9 sagt Jesus, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ist das nicht unfassbar? Die Bibel berichtet von einer ewigen Liebesbeziehung innerhalb der Dreieinigkeit. Eine heilige, eine vollkommene, eine völlig makellose, ungetrübte, nie erkaltende Liebe. Und Jesus sagt, so, das Abbild meiner Gemeinschaft mit euch ist die Liebe Gottes des Vaters zu seinem Sohn. Wir haben vorhin schon gehört, wie Jesus in Johannes 17 von dieser Liebe und der Herrlichkeit spricht, die er mit dem Vater vor der Schöpfung der Welt genoss. Doch hört einmal, worum Jesus dann betet in Bezug auf die Gläubigen. Johannes 17, Vers 26. Und ich habe ihnen, das heißt den Gläubigen, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Der Gott der Bibel ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese drei göttlichen Personen teilen vollkommene Liebe, vollkommene Freude, vollkommene Einigkeit, vollkommenen Frieden, vollkommene Gemeinschaft. Das ist wichtig zu wissen, denn wenn die Bibel davon spricht, dass wir in Christus sind, bedeutet das, dass wir an dieser göttlichen Gemeinschaft innerhalb der Dreieinigkeit, in dieser Liebe teilhaben sollen. Wir sollen die Liebe erfahren, die innerhalb der Dreieinigkeit ist, weil wir in Christus sind. Und darum erreicht uns die Liebe des Vaters. So wie der Vater den Sohn liebt, so liebt Jesus die Gläubigen und so wie Christus von seinem Vater geliebt ist, so sind auch wir, weil wir in ihm, im Sohn sind, die Geliebten des Vaters. Durch den Glauben werden wir in die heiligste, höchste, vollkommenste Gemeinschaft aufgenommen. In der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes, der persönlich ist. Nicht, dass die Gläubigen das göttliche Wesen bekommen oder zu Halbgöttern werden. Nein, aber sie sollen aus Gnade die göttliche Gemeinschaft genießen und den vollen Segen empfangen, der in der lebendigen Beziehung zu Gott besteht. Unserem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, mit dem wir im Glauben leben. Darum soll die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch allen sein. Mit euch allen. Alle, die glauben. Und darum heißt es in unserem baptistischen Glaubensbekenntnis, in Kapitel 2, Absatz 3, diese Lehre der Dreieinigkeit ist die Grundlage unserer ganzen Gemeinschaft mit Gott und unserer sorgenfreien Abhängigkeit von ihm. In den nächsten drei Vorträgen wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir mit den einzelnen Personen der einen Gottheit echte geistliche Gemeinschaft haben können und welcher spezielle Segen aus dieser Gemeinschaft hervorgeht. Aus der Gemeinschaft mit dem Vater, aus der Gemeinschaft mit dem Sohn, aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Bevor wir dann am Abend noch einmal das Wirken Gottes als unser dreieiniger Gott betrachten. mit dem wir im Glauben leben. Möge der Herr uns dazu Gnade und Segen schenken. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, wir danken dir dafür, dass wir zu dir sprechen dürfen. Ja, dass du uns geschaffen hast in deinem Bild, auf das wir Gemeinschaft haben können mit dir. Und wir bekennen dir noch einmal, Herr, es ist uns zu hoch, es ist uns zu groß, zu erfassen, was es bedeutet. Aber wir bitten dich, dass du uns an diesem Tag neu oder vielleicht zum ersten Mal so wirklich einen Eindruck verschaffst, wie bedeutend es ist, dass wir mit dir Gemeinschaft haben können. Dass du ein persönlicher Gott bist, dem wir nahen dürfen und der sich uns naht, der liebt und in uns Liebe formt. Herr, wir bitten dich, hilf uns an diesem Tag, dass wir lernen zu staunen über der du bist. Und verändere uns, Herr, an diesem Tag durch die Wahrheit über dich. Dein Wort ist die Wahrheit. Und Herr, so gebrauche doch diesen Tag, die Gemeinschaft, die Lehre, dein Wort, die gemeinsame Anbetung. Gebrauche es, Herr, um uns in deine Gegenwart zu ziehen. Amen. So, nun wollen wir eine halbe Stunde Pause haben. Ihr könnt gerne euch noch...